Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Ein kleines PS zur Episode 23. Apropos Einstellung unter Auflagen. Wohin fließt eigentlich das ganze Geld und warum entscheidet nicht ein zivilgesellschaftlich besetztes Gremium?
Aber Jörg, warum gibt es so einen Pool nicht? Das ist doch eine mega gute Idee. Faire Verteilung, Vertrauen in den Rechtsstaat wird gestärkt. Ist doch mega.
Na gut, die formelle Begründung ist, dass es eben eine Entscheidung ist, die dem Richter oder der Richterin zusteht und dass es zur richterlichen Unabhängigkeit gehöre, auch das mitzuentscheiden. Also da muss ich sagen, kann ich nicht ganz mitgehen. Ich finde es gut, wenn der Richter oder die Richterin oder die Kammer oder entscheidet, in welche Richtung soll das gehen. Aber die konkrete Organisation noch zu benennen, ich finde, das ist keine richterliche Aufgabe. Es wäre einfach eine saubere Sache und die Organisation wüsste dann auch so ein bisschen, mit was sie rechnen könnten. So ist doch sehr zufallsabhängig.
Aber das erschließt sich mir jetzt gar nicht. Also das hat doch nichts mit der Unabhängigkeit zu tun, wenn du erstens mal, überhaupt, du sprichst das Urteil. Du urteilst über die Höhe und dann sagst du, und ich möchte aber gerne, dass das, weil es zur Tat passt, einer Opferschutzorganisation, und davon gibt es ja unfassbar viele,
ja.
Gibt es speziell für Frauen, gibt es für Gewaltdelikte, gibt es für Kinder, es gibt alles Mögliche. Warum ist es dann nicht besser? Weil dann kann so ein Gremium ja auch darauf achten, dass es fair verteilt wird, dass nicht immer alles in eine Richtung geht. Du setzt dich keinem Vorwurf aus als Richter, weil du wieder jemanden kennst, der auch in der Organisation, ich finde, das ist doch Quatsch.
Also ich würde sagen, das stärkt eher die Unabhängigkeit und es wird auch alle möglichen Vorwürfe und Befangenheit oder gar Selbstbegünstigung ausräumen. Und ich fände es eine gute Möglichkeit auch der Beteiligung der Zivilgesellschaft an Justiz.
Ja, ich finde das gut. Wem müssen wir dafür schreiben? Weil dann, das müsste doch bis nächste Woche hinzukriegen sein.
Auf jeden
also
Fall.
Das mit dem Pool umzusetzen. Ich finde, wir machen das jetzt
wir
einfach hier.
Wir schreiben der neuen Bundesjustizministerin, dass wir das in der StPO ändern müssen. Ja.
Ach guck, hätte ich es letzte Woche nur gewusst, saß ich neben ihr. Ja. Naja, bei der nächsten Veranstaltung.
Genau, da machen wir es dann.
Und noch ein kleines PS. Im Strafrecht gibt es keine Werbungskosten.
Du hast ja vorhin gesagt, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Und wir erleben es manchmal, wenn es um Einziehung geht, dass die Straftäter dann sehr betriebswirtschaftlich argumentieren und sagen, ja, es darf sich nicht lohnen, aber es darf auch nicht zu Verlusten führen. Ja. Und tatsächlich gibt es eine Regelung, die ist ein bisschen fies aus Tätersicht, nämlich das sogenannte Bruttoprinzip.
Ja.
Also wenn man schaut nach den Taterträgen, also was weiß ich, wir haben einen Bankraub und der Täter hat also 2 Millionen erbeutet. Und jetzt kommt er und sagt, naja, aber ich musste ja die Waffen kaufen, ich habe die Skimütze gebraucht, ich hatte einen weiten Anfahrt zu der Bank, der Mietwagen war teuer und außerdem musste ich nachher noch den Schaden bezahlen. Ja. Und da sind wir leider knallhart und sagen, Bruttoprinzip, was du dafür ausgegeben hast, praktisch deine Werbungskosten für die Straftat, die kann ich gerade mal selber behalten, das interessiert uns nicht. Wir gucken nur, was du da eingenommen hast. Ja.
Ich wollte gerade sagen, keine Betriebsausgaben.
Nein, keine Betriebsausgaben. Stichwort Betrieb ist uns auch noch interessant. Wir haben ja eigentlich im deutschen Strafrecht können ja nur Menschen bestraft werden, keine Unternehmen. Aber, das gilt nicht im Ordnungswidrigkeitenrecht. Bußgelder können tatsächlich auch gegen Unternehmen verhängt werden. Und wer jetzt sagt, das ist doch lächerlich, der denkt vielleicht an seinen Bußgeldbescheid über 15 oder 20 oder 100 Euro. Aber da geht es manchmal auch um hunderte Millionen Euro. Und gerade im Fall vom Dieselskandal, da haben zum Beispiel einige Autohersteller erhebliche Summen abgedrückt im dreistelligen Millionenbereich. Und das war durchaus für die Bundesländer, die dann diese Einnahmen haben, haushaltsrelevant. Ja? Also da konnte man tatsächlich mal richtig was damit wirtschaften.
Ist ja sowieso bei den Geldern, die in den Staatshaushalt fließen, egal Bundes- oder Landesebene, das macht enorme Beträge aus. Ich gucke mal, ob ich da bei Statista, glaube ich, gibt's Zahlen, werde ich mal was dazu verlinken. Ich glaube, von daher, Verbrechen darf sich nicht lohnen für den Täter, aber für den Staat lohnt es sich gelegentlich schon, so zynisch das klingt.
Ja, gibt es nochmal einen netten Gag? In einem sehr großen Strafverfahren, das ich begleitet habe, gab es eine Schadenssumme von 4,2 Milliarden Mark. Und unter anderem wurde hier auf Scheingeschäfte Steuer gezahlt. Und war eine große Diskussion, ob der Staat diese Steuern, also Körperschaftseinkommens- und Umsatzsteuer, auf Scheingeschäfte zurückzahlen muss, in dem Fall an den Insolvenzverwalter.
Lass mich raten.
Im Ergebnis wurde es nicht zurückgezahlt, weil das Steuerrecht vorsieht, dass auch Scheingeschäfte steuerpflichtig sind. Waren 140 Millionen Mark.
Wow. dabei. Da muss ich mal in Ruhe drauf rumdenken. Das finde ich ein bisschen weird. Aber gut, Steuer ist Steuer. Naja, so ist es. Also Leute, auf Scheingeschäfte besser keine Steuern entrichten. Spannend.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.